Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Cleantech Podcast. Mein Name ist David Wortmann. Ich bin heute hier im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und sitze hier mit einer der profiliertesten, das kann man vielleicht doch sagen, Claudia, Wissenschaftlerin hier zusammen, Claudia Kempfert. Sie ist Professorin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Sie hat in den letzten Wochen und Monaten nicht nur im Vorfeld dieses sogenannten Klimaschutzpaketes, was ja vor einiger Zeit vorgestellt worden ist, viel mitgewirkt, sondern kann uns hier vielleicht auch helfen, das so ein bisschen einzusortieren, in welche Richtung das geht, welche Chancen und Risiken dort für Geschäftsmodelle drin sind. Und ja, ich freue mich total, dass wir es geschafft haben, Claudia. Hallo.
Ja, ich freue mich auch. Hallo. Also ich bin sehr gespannt. Das ist eine sehr gute Gelegenheit. Ja.
Wir haben ja üblicherweise auch viele Unternehmer hier in unserem Podcast. Insofern ist es, glaube ich, mal ganz spannend, von dir als Wissenschaftlerin und als Ökonomin sozusagen so eine Einordnung zu bekommen. Und vielleicht kurz vorneweg, du bist ja jetzt nicht nur Wissenschaftlerin, sondern du bist auch einer derjenigen, die auch sehr gerne auch über die Wissenschaft, über die Ergebnisse auch kommunizieren. Du hast einen sehr großen Einfluss, beziehungsweise du wirst sehr gerne gehört, auch in der Politik, in den Medien. Ich habe nochmal nachgeschaut, das hängt immer so ein bisschen vom Ranking ab. Da gibt es ja auch so Rankings und da gehörst du immer sozusagen zu den Spitzenwissenschaftlerinnen, die auch immer wieder gerne gehört werden. Und das tun wir natürlich gerne ja auch. Aber du bist darüber hinaus Professorin an der Hertie School of Governance. Du bist Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen und bist auch Gutachterin des Intergovernmental Panels on Climate Change, also des berühmten IPCCs, welches immer wieder feststellt, was denn jetzt getan werden muss global, um CO2 einzusparen. Und vielleicht kurz als letztes, und dann möchte ich dir vielleicht gerne noch mal ein bisschen die Gelegenheit geben, das vielleicht noch mal ein bisschen zu ergänzen, dieses Bild. Du bist auch häufig Jurorin in verschiedenen Preisen und auch unter anderem bei einigen Unternehmenspreisen. Im Green Tech Award, beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis werden auch immer wieder Unternehmen ausgewählt. Insofern hast du auch nicht nur als Makroökonomin großen wirtschaftlichen Sachverstand, sondern auch da auch sehr viel Erfahrung, auch gerade was Geschäftsmodelle anbelangt.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt. Und wusstest du, dass alle 39 Sekunden eine Cyberattacke auf Unternehmen stattfindet? Ich meine, alle 39 Sekunden. Hacker stehlen zum Beispiel hochsensible und vertrauliche Daten oder sie legen ganze Unternehmen lahm. Fakt ist, Cyberangriffe gehören heute zu den essentiellsten Bedrohungen unserer Wirtschaft. Weil das Krasse ist doch aber, dass das Risiko, selbst betroffen zu sein, noch immer völlig unterschätzt wird. Jedem von euch da draußen sollte klar sein, dass 100%ige Cybersicherheit gar nicht mehr möglich ist, sondern es geht längst nicht mehr darum, ob es dich erwischt, sondern eigentlich nur noch wann. So, und wenn du jetzt CEO bist, Leiter für Informationssicherheit, CIO, Risikomanager oder Datenschützer und willst dich und dein Unternehmen für die Zukunft rüsten, dann gibt es eine Sache, die du dir merken solltest, nämlich dann lerne von den Besten auf der Command Control, the European Cybersecurity Summit. Seit 2018 ist nämlich die Command Control das Gipfeltreffen. Und auch dieses Jahr findet sie statt, und zwar vom 3. bis 4. März 2020 im schönen München. Und nicht nur wieder 1500 Teilnehmer warten auf dich, sondern auch 50 internationale Top-Speaker sind am Start. Mein Highlight aus dem Speaker-Lineup ist zum Beispiel Jimmy Sanders, der Leiter für Informationssicherheit von Netflix. Der stellt nicht nur sicher, dass mein Account nicht gehackt wird, sondern auch, dass ich jeden Abend meine Favoriten überhaupt streamen kann. Aber nicht nur der gute Kollege Sanders von Netflix ist am Start, sondern auch eBay in Person von Anna Zeiter. Maersk ist mit dabei mit Adam Banks, IOTA mit Dominik Schiener und zahlreiche andere weltweit führende Unternehmen. Keiner schürft hier an der Oberfläche, sondern so wie ich das liebe, da geht's richtig ans Eingemachte. Sie alle geben dir mega tiefe Einblicke in die Cyber-Resilienz-Strategien ihrer Unternehmen. So, und du willst es noch interaktiver? Die Command Control hat natürlich nicht nur super Keynotes im Köcher, sondern auch Peer-to-Peer-Sessions und Best-Practice-Workshops. Hier kannst du und dein Unternehmen wirklich noch maßgeschneidert den entscheidenden Wissensvorsprung für eine sichere digitale Transformation gewinnen. Also, reagieren alleine reicht nicht mehr. Werde also auch du Teil der Command Control und sichere dir jetzt 10% Rabatt auf das Ticket. Der Gutscheincode lautet digitalkompaktcc2020 und der Link, ganz einfach zu merken, digitalkompakt.de/cc. Wie immer aber auch in den Shownotes, da muss man sich nicht merken, und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Ja, also vielen Dank für die freundliche Einleitung hier zu dem Ganzen, was wir hier auch gemeinschaftlich machen. In der Tat ist es so, dass das Thema Energiewende, Klimaschutz ganz viele Bereiche tangiert und durch die Tätigkeiten, die ja umfassend sind, jetzt im Sachverständigenrat oder auch in den einzelnen Gremien immer wieder auch Geschäftsmodelle, Unternehmensentwicklungen begutachtet werden, bewertet werden und ich das unheimlich spannend finde. Deswegen bin ich auch gerne in diesen Jurys auch tätig, weil man Unternehmen kennenlernt, weil man auch ein bisschen hinter die Kulissen guckt, weil man sieht, was es für tolle Unternehmer gibt, auch in diesem Land, in Europa überhaupt, die neue Geschäftsmodelle entwickeln, die Ideen entwickeln, auch Startups, die ganz viele tolle Dinge tun für die Energiewende. Und das finde ich unglaublich spannend, weil ich gucke sehr gern auch positiv in die Zukunft und schaue, was ist möglich, was sind die Chancen, die dahinter stehen. Das habe ich ja auch schon sehr früh auch in einem meiner ersten Bücher so thematisiert, wo ich mich explizit auch damit beschäftigt habe und finde es nach wie vor hochspannend. Und Unternehmer auch kennenzulernen, die sich da auch der Zukunft stellen und das auch sehr erfolgreich oder auch Dinge entwickeln, das macht wirklich viel Spaß. Und die dann auch auszuzeichnen für ihr Engagement, ist dann auch immer eine schöne Gelegenheit, das auch zu würdigen und auch zu sehen, es gibt ganz, ganz tolle Bewegungen, die man auch unterstützen sollte.
Klimaschutz ist ja das große Megathema aktuell. Wir beide wissen, dass es eigentlich schon sehr viel länger ein größeres Megathema hätte sein können. Aber ich glaube, wir können froh sein, dass das Thema Klimaschutz so hoch auf der Agenda ist. Das eine ist, dass politische Ziele gesetzt werden. Und darüber reden wir gleich kurz. Das andere ist, dass natürlich andere mithelfen, diese Ziele zu erfüllen. Und dazu gehören natürlich die Unternehmen, die mit Geschäftsmodellen, Technologien neue Geschäftsmodelle und Technologien entwickeln müssen, die sich dann möglichst positiv auf Klimaschutz und Umweltschutz auch einzahlen. Und bevor wir da jetzt nachher auch drauf kommen, am 20. September waren in Deutschland, glaube ich, 1,4 Millionen Menschen auf der Straße, allein in Berlin 270.000 Menschen. Am gleichen Tag hat die Bundesregierung ein sogenanntes Klimaschutzpaket verabschiedet. Was ist denn da überhaupt verabschiedet worden?
Ja, verabschiedet worden sind verschiedene Dinge. Das eine ist, dass man einen Rahmen setzen will für die zukünftige Klimaschutzpolitik mit einem Klimagesetz, was endlich nach vielen, vielen Jahren der Diskussion auch dann umgesetzt werden soll, was auch in die richtige Richtung geht, wo man einen Rahmen schafft, damit die Investoren, damit auch entsprechend die Ökonomie sich umorientiert in Richtung Dekarbonisierung, investiert eben in klimaschonende Aktivitäten, in mehr erneuerbare Energien, Energieeffizienz und all das. Und das will man auch sektorspezifisch zuordnen. Das heißt, die Ministerien bekommen ja eine Verantwortung, die Ziele auch zu erfüllen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man an verschiedenen Einzelstellschrauben etwas drehen will, zum Beispiel mehr Förderung für nachhaltige Verkehrswende, für die Elektromobilität, Ladeinfrastruktur, Schienenverkehr soll gestärkt werden, der ÖPNV, der Flugverkehr etwas verteuert, also viele Einzelmaßnahmen, die da genannt werden. Und auf der anderen Seite ging es auch immer die ganze Zeit um diese Thematik CO2-Bepreisung. Wie hoch müsste denn ein CO2-Preis sein und auf was kann man sich da einigen? Und das war offensichtlich in den Diskussionen extrem schwer, am Ende da auch mit einem wirkungsvollen Ergebnis rauszukommen, sodass es kommunikativ schwer noch möglich war, jetzt die ganzen Menschen, die da an dem Freitag auf der Straße waren. Ich war auch Teil von Science for Future, auch teilweise dabei. Und da war eine große Enttäuschung dann da, als die Ergebnisse zumindest als erstes so ein bisschen durchsickerten. Aber ich will mal ein bisschen wohlwollender das einordnen, weil es geht hier schon darum, dass man jetzt mal einen Anfang hat. Und ich glaube, dass da viel auch unterschätzt wird, was jetzt die Potenziale auch von so einem Klimaschutzgesetz sind, der jährlichen Überprüfung, der Zuordnung auch der Verantwortlichkeiten. Und man muss jetzt noch drüber sprechen, wie weit jetzt zum Beispiel auch die europäischen Strafzahlungen, die drohen, wenn man im Wärme- und Verkehrssektor es nicht erreicht, muss man Zertifikate zukaufen, dass das nicht nur vom Finanzminister getragen wird, sondern dass es auch eine Art von Sanktionierung in Anführungsstrichen gibt für diejenigen, die es nicht schaffen. Aber dass man das zumindest mal hat und dann jetzt schrittweise darauf aufbaut, weil mehr kann es tatsächlich nicht sein, weil das, was man leider versäumt hat aus unserer Sicht, ist, dass man umweltschädliche Subventionen beispielsweise reduziert.
Die gibt es nach wie vor.
Die Pendlerpauschale, ja, die gibt es nach wie vor und darauf wird eben aufbauen. Jetzt die ganzen Instrumente gestülpt. Eine umweltschädliche Subvention ist die Pendlerpauschale. Die hat man jetzt auch noch ausdrücklich erhöht. Das war jetzt überhaupt nicht das, was wir vorgeschlagen haben. Deswegen sind wir da auch sehr, sehr kritisch, weil man mit diesem Konzept, so wie man es jetzt macht, einerseits einen sehr niedrigen CO2-Preis, der bringt jetzt erstmal sehr wenig. Andererseits erstattet man auch noch eine höhere Pendlerpauschale, dann auch noch hohe Einkommensbezieher übervorteilt und niedrige Einkommen benachteiligt.
Vielleicht gehen wir in die Details gleich auch noch mal ein bisschen tiefer rein, aber vielleicht noch mal grundsätzlich. Also wir haben das Klimaschutzgesetz und dann haben wir eine Reihe von Einzelmaßnahmen sozusagen, die zum Beispiel Verbot der Ölheizungen und so weiter und so fort. Da kommen wir nachher noch mal dazu. Wenn wir uns das Klimaschutzgesetz anschauen, ist es im Grundsatz die von dir erwähnte CO2-Bepreisung. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr mit dem Sachverständigenrat für Umweltfragen im Vorfeld ja auch ein Gutachten gegeben. Da hattet ihr, glaube ich, 30 Euro die Tonne. vorgeschlagen.
35 als Einstiegspreis.
Euro,
ja,
genau. 35 ja. Euro die Tonne und am Ende sind es dann ja dann doch nur 10 Euro die Tonne geworden. Also kannst du vielleicht erstmal diesen Mechanismus nochmal vielleicht beschreiben, wie dieser Mechanismus überhaupt funktioniert und dann werden diese 10 Euro überhaupt eine Lenkungswirksamkeit erzeugen oder nicht?
Ja, wir haben uns das in der Tat im Vorfeld der Entwicklung dieses Klimapakets im Detail angeschaut, im Auftrag des Bundesumweltministeriums. Nicht für den Sachverständigenrat, sondern als DIW. Aber davon unbenommen haben wir uns angeschaut, was müsste denn eingeführt werden, damit man einerseits eine Lenkungswirkung hat, die Emissionen runtergehen und andererseits ein sozialer Ausgleich kommt, dass man eben nicht hohe Einkommensbezieher jetzt stark entlastet und niedrigere belastet. Und da waren zwei Dinge. Das eine war, wir wissen aus der Forschung, dass im Verkehrssektor und Wärmesektor wir relativ hohe CO2-Preise brauchen, um überhaupt Emissionsminderungsziele zu erreichen. Wir haben ja schon eine Besteuerung auch auf Benzin und Diesel von über 280 Euro pro Tonne CO2. Das wird ja häufig vergessen. Und wir sehen aber, dass
die Ökosteuer
und die Mineralölsteuer. Und wir wissen, dass allein schon diese Preise kaum so gut wie gar keine Lenkungswirkung erzielt haben. Das heißt, die Emissionen steigen ja, sie sinken nicht. Es kommt noch die Dieselsteuererleichterung hinzu, die auch nochmal dazu führt, dass noch mehr Dieselfahrzeuge fahren. Also da wissen wir, wir bräuchten relativ hohe CO2-Preise darauf noch, die dann dazu führen, dass die Emissionen sinken. So, und wenn wir jetzt bei 35 Euro pro Tonne CO2 einsteigen, passiert noch nicht allzu viel. Da haben wir vorgeschlagen, das relativ schnell auf 80 Euro pro Tonne CO2 zu erhöhen und dann auf 180 Euro bis 2030, um einen Teil der Klimawirkungen zu erreichen im Verkehrssektor, ein Teil. Noch nicht alles. Und im Wärmesektor sieht es ähnlich aus. So. Und deswegen macht es Sinn, da höher einzusteigen. Und wir sehen aber auch, weil dann ja die Diskussion um die Gelbwesten kommen, weil wenn Benzinpreise so stark ansteigen, da reden wir dann von 20 Cent bis zu 40 Cent pro Liter bei 180 Euro pro Tonne CO2. Um da jetzt nicht die Gelbwesten auf den Straßen zu haben oder die ganzen Proteste, sollte man das Geld rückerstatten. Wir haben da eine Pro-Kopf-Rückerstattung empfohlen, ähnlich nach dem Schweizer Vorbild, wo man die Menschen das Geld zurückgibt und man hat dann auch noch genügend Einnahmen, um alles Mögliche zu finanzieren, insbesondere den Schienenverkehr, den wir sträflich vernachlässigt haben in den letzten Jahrzehnten. Bahnhöfe müssen wieder ausgebaut werden, Schienenstrecken ausgebaut werden.
Die Nachtzüge müssen kommen.
Es muss alles sehr viel billiger, attraktiver, komfortabler werden, damit die Menschen auf die Bahn umsteigen. Das würden sie dann auch tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt neben der Elektromobilität. Aber bei dem CO2-Preis müsste man relativ hoch einsteigen. Zurückerstatten pro Kopf, das entlastet vor allen Dingen niedrige Einkommensbezieher.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt. Und wisst ihr, ich beobachte so oft, dass Menschen tolle Geschäftsideen haben und dass es ganz oft eine Sache ist, die sie von deren Umsetzung abhält, nämlich Zweifel. Zweifel, die viele Menschen hegen und die sie davon abhalten, ihre Business-Idee umzusetzen. Und ehrlicherweise war es bei mir nicht viel anders. Bevor Digital Kompakt ein Podcast-Medium war, das Zehntausende von Menschen erreicht und bei dem die relevantesten Wirtschaftsgrößen des Landes ein- und ausgehen, hatte auch ich Vorbehalte. Ja, also hinterher sieht alles immer leicht aus. Ich kam aber irgendwann an den Punkt, dass es mich so genervt hat, dass niemand bereit war, die Chance, die ich gesehen habe, zu ergreifen, dass ich meinen Leitsatz formuliert habe. Und der lautet nämlich, fuck it, dann mache ich es halt selbst. Und weißt du, was du benötigst, um solche Ausbrüche Wirklichkeit werden zu lassen? Mut. Mut und die Tools, die dir bei geringer Fallhöhe ermöglichen, deine ersten Schritte zu gehen und dann mit dir mitwachsen. Eines dieser Tools, das auch wir aktiv für den Verkauf unserer inzwischen wirklich in den relevantesten Wirtschaftszeitungen des Landes gefeatureten Reports nutzen, stellt unser Partner Shopify bereit. Shopify ist eine E-Commerce-Lösung mit allen Features, die du für dein Business benötigst. Egal, ob du einen Shop für Smoothies bauen willst, eine Webseite zum Verkauf von Pre-Loved Fashion entwickeln oder wie wir digitale Güter vertreibst, Shopify ist ideal für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit einem einzigen Dienst kannst du deinen Shop starten, überall auf der Welt verkaufen und dein Geschäft vermarkten und managen. Und dies alles mit 24/7 Support, Betrugsanalyse, 14 Tage kostenlosem Test und der Möglichkeit, auf Rechnung zu zahlen. Also, ich würde sagen, mach doch auch du deine Träume wahr und bring jetzt dein Business auf den Weg. Du wirst merken, die Benefits, wenn du deine Zweifel dann doch hinter dir lässt und dein Business startest, sind riesig. Und Shopify kann dafür dein perfekter Partner sein. Und wenn das für dich interessant ist, dann schau dir Shopify jetzt einfach mal selbst an unter digitalkompakt.de/Shopify. Wie immer verlinke ich dir das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Aber Sie werden ja entlastet. Das heißt, im Idealfall gibt es sozusagen eine Neutralität im Haushaltseinkommen. Würde das denn dennoch eine Lenkungswirksamkeit erzeugen?
Genau, deswegen ist es so wichtig, dass man parallel eben das Geld auch nimmt und damit alternative Verkehrsformen unterstützt. Weil die Menschen müssen ja auch eine Alternative haben. Man kann jetzt den Preis stark erhöhen, aber sie, gerade niedrige Einkommensbezieher, müssen ja auch Möglichkeiten haben, mobil zu sein. Der Schienenverkehr bietet sich hier an. Wenn man gerade auch den Schienenverkehr im ländlichen Raum anschaut, wäre es sehr wichtig, diesen deutlich auszubauen, gleichzeitig die Elektromobilität zu fördern, damit auch die Fahrzeuge erschwinglich werden, die Ladeinfrastruktur ausgebaut.
Dass wirklich nochmal Geld in die Hand genommen werden muss?
Geld in die Hand genommen werden muss und wir schlagen vor, Geld in die Hand genommen werden muss, um die Ladeinfrastruktur auszubauen und wir schlagen eine Elektroquote vor, Autoquote vor für neu zugelassene Fahrzeuge ab 2025 von 25%, ab 2030 bis von 50%, sodass die Autohersteller auch gezwungen werden, die Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Wenn man auf der anderen Seite dann auch fossile Energien verteuert, auch die Dieselsteuer erhöht und gemäß dem CO2-Preis, dann schafft man auch tatsächlich einen Switch hin zu mehr Nachhaltigkeit. Ohne all das wird es schwierig, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Die 10 Euro reichen im Ansatz nicht aus, weil das sind irgendwie 3 Cent pro Liter Benzin, inflationsbereinigt, also gar nichts. Und selbst die 25 Euro, auf die es dann ergehen soll, 35 Euro, werden nicht viel bewirken. Das haben wir uns jetzt auch noch mal kürzlich angeguckt. Auch die 60 Euro pro Tonne CO2, wenn es dabei bleibt, wäre es deutlich besser als 10 Euro, aber auch dann wird man nur maximal 30% der Emissionsminderung erreichen können. Das heißt, wir brauchen alle anderen Maßnahmen, damit das überhaupt gelingen kann, die 2030-Ziele zu erreichen.
Weil was ja nicht passieren darf, ist, dass das Fliegen teurer wird, aber ich hätte keine Alternative zum Fliegen, weil dann würde ich möglicherweise trotzdem fliegen, aber mehr Geld ausgeben dafür. Und deswegen stecken da ja dann auch dann die Chancen für neue Technologien.
Ganz genau.
Und neue Treibstoffe, aber auch neue Verkehrsträger natürlich.
Ganz genau. Richtig. Da stecken die Chancen für den Wandel, für die neuen Technologien, für neue Geschäftsmodelle, weil in der Tat brauchen wir diese Alternativen. Wir können nicht einfach nur irgendwas verteuern und die Menschen können nicht mehr mobil sein. Deswegen ist es so wichtig, dass man das eine tut, ohne das andere zu lassen und beides gleichzeitig macht, also CO2-Preise auch in vernünftiger Höhe einführt und gleichzeitig die nachhaltige Mobilität entsprechend fördert.
Jetzt wird der CO2-Preis, wie er jetzt eingeführt wird, keine Lenkungswirksamkeit erzeugen. Allerdings ist damit zumindest schon mal so eine Art Grundmechanismus geschaffen worden, der die Möglichkeit gibt, in Zukunft zumindest dann den Preis auch nochmal anzuerhöhen, um dann möglicherweise dadurch eine Lenkungswirksamkeit zu erzeugen. Jetzt hast du gerade schon die verschiedenen Sektoren angesprochen. Wahrscheinlich sind es auch die Hauptsektoren, der Energiesektor. Da passiert ja schon einiges und die Hauptsektoren ist sozusagen der Gebäudesektor und der Verkehrssektor. Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen ins Detail, was diese beiden Sektoren auch haben, den Verkehrssektor. Da sagst du, das klar mit den 10 Euro, am Ende sind es irgendwie 3, 4 oder 5 Cent. Dann wird das noch mal auskompensiert mit so einer Pendlerpauschale. Das heißt, es gibt sogar noch mal Anreize, auch sogar noch mal mehr zu fahren. Wo siehst du jetzt in naher Zukunft die tatsächlichen Geschäftschancen im Bereich der Verkehrswende?
Ja, im Bereich der Verkehrswende sind gigantische Geschäftschancen, weil man da noch am Anfang steht, anders als bei der Energiewende, wo wir ja schon 20 Jahre auch Entwicklungen hinter uns haben, wo auch noch viel notwendig ist, aber im Verkehrssektor ist wahnsinnig viel möglich und notwendig. Wir brauchen einmal auch intelligente Schienenverkehrssysteme, insbesondere wenn es auch um, es klingt jetzt komisch, aber autonomes Fahren ist auf der Schiene ja nicht so kompliziert wie auf der Straße. Aber auch hier können Züge autonom eingesetzt werden, sehr effizient eingesetzt werden oder auch neue Treibstoffe, die notwendig sind, nicht nur im Schienenverkehr, auch im Schwerlastverkehr und Schiffsverkehr.
Da beispielsweise reden wir über synthetische
Treibstoffe gewonnen aus Ökostrom beispielsweise oder Wasserstoff gewonnen aus Ökostrom, der dann im Einsatz ist für die Bereiche, wo man Individualverkehr nicht elektrisch es nutzen kann. Bei der Verkehrswende gilt, weil wir die Energiewende machen und mehr Ökostrom haben, dass man alles, was elektrisch geht, machen muss. Schienenverkehr, ÖPNV, Elektromobilität im Individualbereich, weil es die effizienteste Form ist, weil wir damit nicht noch mehr Energie verschwenden. Wenn wir erstmal Umwandlungsprozesse haben Richtung Wasserstoff und Power to Gas, verlieren wir wahnsinnig viel Energie auf dem Weg dorthin. Also man hat Wirkungsgrade von bis zu nachher nur noch 12% bei Power to Gas. Also ein sehr wertvoller Kraftstoff, wo wir auch sehr viele erneuerbare Energien für bräuchten. Und deswegen wäre es sinnvoll, dass man erstmal bei der Verkehrswende vermeidet, optimiert und dann auch entsprechend verlagert. Das heißt, wir sollten nicht jetzt die 47 Millionen Fahrzeuge, die wir jetzt auf den Straßen haben, einfach nur ersetzen mit einem Elektromotor und die Welt ist gut. Das kann es nicht sein, sondern hier kommen die neuen Geschäftsmodelle, dass wir Mobilitätsdienstleistungen benötigen, dass wir intelligente KI, also künstliche Intelligenz benötigen, Digitalisierung auch zum Model Split, also dass man einzelne Komponenten zueinander bringt. Also wenn ich zum Beispiel eine App habe und habe eine App, das gibt's ja jetzt auch für Berlin, und ich will von A nach B und habe bestimmte Constraints nach Zeit oder Geld oder wie mobil ich bin. Und dann bekomme ich die Optionen angezeigt. Das kann Elektrofahrrad sein, Lastenrad mit der S-Bahn oder mit dem Elektrofahrzeug, je nachdem, was ich brauche. Und die Digitalisierung, die Apps, die können mir jetzt ja zeigen, was ich damit an CO2 einspare, wie viel Zeit ich brauche, wie teuer es ist und so. Und damit kann man eben sehr effektiv die Verkehrswende umsetzen. Und das sind hochinteressante neue Geschäftsmodelle, gerade für neue Unternehmen, die sich auch in diesem Marktsegment bewegen oder auch etablierte, die auch überlegen, sich dort hinein zu bewegen. Das ist die eine Seite und die andere ist der ganze Fahrzeugmarkt. Da geht es in Richtung Elektromobilität oder im Schiffsverkehr in Richtung Power-to-Gas, synthetische Kraftstoffe, der Flugverkehr dann auch mit synthetischen Kraftstoffen. Es gibt interessante Forschungen zum Thema Flugverkehr. Nicht jetzt, die gibt es schon lange, sie wurden noch nie so richtig aus den Schubladen ausgepackt, weil man es von der fossilen Industrie unterdrückt hat. Aber das kommt jetzt so langsam wieder raus. Es gibt interessante erste Ideen auch für Elektroflieger, die Kurzstrecken fliegen, zum Beispiel die Inselhopper oder Kurzstrecken, die geflogen werden können, jetzt keine großen Passagierflugzeuge, obwohl mir da die Forscher auch sagen, es wäre auch möglich. Da bin ich etwas skeptisch, zumindest was so die Batterietechnologie angeht.
Es gibt ja konkrete Beispiele auch schon, also von kleinen Regionalfliegern,
ganz genau,
die bis hin zu Velocopter oder genau. Lithium. Also die,
ganz genau. Ja. Oder auch genau diese Flugtaxis, die es dann auch gibt. Das sind dann wieder andere Probleme, die sich dadurch auftun. Aber zumindest ist es technisch auf jeden Fall da und auch schon teilweise im Einsatz. Und beim Flugverkehr, jetzt den Langstreckenflugverkehr, geht man eher auf synthetische Kraftstoffe oder Biokraftstoffe. Die müssen allerdings dann nachhaltig sein. Das ist durchaus machbar, auch technisch machbar. Man muss es nur die Rahmenbedingungen so anpassen, dass es endlich funktioniert. Und da würde ich mir wirklich, wenn ich mir mal was wünschen darf, jetzt hier sind wir am Wünsch dir was Konzert, wäre es so schön, wenn man eine Kombination hätte von der Bundesregierung, die Rahmenbedingungen setzt, zusammen mit Unternehmern. Gerade die Flugbranche ist hier, glaube ich, prädestiniert dafür, eine Allianz zu schaffen für klimaschonenden Verkehr, Flugverkehr in der Zukunft, damit solche Treibstoffe in den Einsatz kommen. Was dafür gebraucht wird, technisch ist es darstellbar, sollte dann in Kooperation mit der Politik in den Markt kommen. Und da fände ich eine viel, viel wertvollere Diskussion und viel, viel besser, das endlich mal auch in der Öffentlichkeit so reinzubringen, anstelle den Leuten zu erzählen, ihr dürft nicht mehr nach Mallorca fliegen oder ihr dürft das nicht fliegen. Das ist alles gut und richtig, dass man sich überprüfen muss. Jeder kann was dazu beitragen. Ich selbst tue es auch. Kompensiere die Emissionen, alles richtig. Aber der richtige wirkungsvollste Beitrag wäre, darüber die Unternehmen zusammenzukriegen in einer Innovationsoffensive für klimaschonenden Flugverkehr. Und das wäre wünschenswert.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner OrgaMax Online Büro vorstellen. OrgaMax Online Büro ist eine Online-Software, mit der ihr mit nur wenigen Klicks Angebote, Rechnungen, Aufträge und Lieferscheine erstellen könnt. Und zwar ist es so, dabei arbeitet ihr direkt in der Druckansicht und seht so jederzeit, wie das Dokument am Ende aussehen wird. Was ich sehr angenehm finde, weil man ganz oft den Fall hat, man werkelt an was und dann sieht es ja ganz anders aus. Und mit einem Klick wählt ihr den Empfänger aus, mit einem weiteren Klick werden die Angebots- oder Rechnungspositionen hinzugefügt und in wenigen Sekunden habt ihr das fertige Angebot oder die fertige Rechnung vorliegen, die ihr direkt aus dem Programm heraus versenden könnt. Möchte euer Kunde das Angebot annehmen, erfolgt dies ebenfalls direkt online per Mausklick und wenn ihr wiederkehrende Rechnungen habt, werden diese vollautomatisch erstellt und wenn einer eurer Kunden einmal nicht zahlen sollte, wird ebenfalls automatisch eine Mahnung generiert, sodass eine Zahlungserinnerung nicht in Vergessenheit gerät. Ihr merkt, sehr viel Automatisierung, sehr viel wird euch abgenommen und mit OrgaMax Online Büro arbeitet ihr ganz einfach in eurem Internetbrowser oder über die OrgaMax Online Büro App. Ihr könnt die Software 14 Tage kostenlos testen und der
Testzeitraum endet automatisch, sodass ihr nicht kündigen müsst. Wie das bei mir so ist, kriegt ihr natürlich auch einen tollen Gutscheincode bzw. in der Sekunde eine URL. Wenn ihr auf orgamax-online.de/dk geht, kostet das Ganze für euch nur 7,50 Euro anstatt 15 Euro pro Monat und natürlich könnt ihr es auch zunächst direkt online 14 Tage unverbindlich ausprobieren. Wem das zu schnell ging, wie immer alle Links und Infos auch in den Shownotes dieses Podcasts und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Aber ist das möglicherweise auch eine grundsätzliche Kritik dann auch an diesem Klimaschutzpaket, auch der öffentlichen Diskussion auch gegenüber, dass so stark immer über CO2-Emissionsreduktion gesprochen wird, CO2-Preise gesprochen wird? Also der schwingt ja immer irgendwie mit, wir müssen irgendetwas reduzieren und irgendwas wird teurer. Und natürlich sieht man dann gleich die Bildüberschriften, dass der kleine Mann, die kleine Frau am meisten davon betroffen sind, was ja durchaus auch stimmt, wenn man sich die Haushaltseinkommen mal anschaut. Und dass wir eigentlich viel zu wenig darüber sprechen, was sind denn eigentlich die neuen Technologien? Und häufig sind es ja noch nicht mal neue Technologien, es sind existierende Technologien. Richtig. Und hätte man da nicht vielleicht auch noch sehr viel mehr den Schwerpunkt auch drauf setzen sollen, zum Beispiel einfach mal zu sagen, wir bauen jetzt 100% erneuerbare Energien aus.
Ganz genau. Also es ist genau mein Thema, was ich jetzt wirklich auch schon seit über 10 Jahren auch durch alle meine Bücher, Veröffentlichungen und so weiter immer postuliere, dass wir auf die Chancen gucken müssen. Und die Chancen sind gigantisch. Und die Wirtschaft, die auch im Schulterschluss zu nehmen, in die Verpflichtung aufzunehmen, aber auch im Schulterschluss, wie man das gemeinschaftlich umsetzen kann und da auch eine Allianz der Willigen zu konstruieren und da Möglichkeiten zu schaffen, das explizit umzusetzen. Und ich stimme völlig überein, dass man auch in der Kommunikation in die Falle tappt, dass man jetzt nur darüber redet, was alles nicht gemacht werden darf, die Menschen moralische Verpflichtungen aufbürdet, dass man gar nicht darüber redet, was es denn, oder nur über Preise redet oder welche Chancen dahinter stehen, werden überhaupt komplett ausgeblendet. Das stört mich ungemein. Und ich würde mir da wirklich mal wünschen, dass man sowohl von der Politik das kommunikativ angeht, aber auch mit der Wirtschaft das gemeinschaftlich umsetzt und auch einen Fahrplan zeigt. Und wirklich mal in der Öffentlichkeit, ich weiß nicht wann, vielleicht auch kurz mal vor der Tagesschau, da jemanden hat, der erklärt, was alles gemacht wird, wie es der Umwelt geht und was dafür gemacht wird, das zu verbessern und nur mal über Möglichkeiten reden. Das sage ich auch allen großen Unternehmen, wenn ich da mal zu Gast bin und sage, mal erzählt mir doch nicht immer, was nicht geht. Ich möchte von euch mal wissen, was geht. Und dann wird's interessant, weil dann klappen die ihre Laptops auf und sagen, ja, selbstverständlich, das können wir machen, das können wir machen, das können wir machen. Und dann wird's hochinteressant. Und da hätte ich gerne öffentliche Spotlight drauf, dass wir darüber reden und nicht nur, was alles nicht geht, sondern nur noch darüber, was geht und dann auch gemeinschaftlich überlegen, wie kriegen wir das denn jetzt auch hin? Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass man nicht nur die Unternehmen dabei hätte, neue Unternehmen, etablierte, sondern auch die Menschen mitnehmen kann, wie es ja immer von der Politik jetzt so schön gesagt wird, dass man sie nicht verschreckt, sondern wirklich schafft, diesen gemeinschaftlichen Weg zu gehen.
Also einen kleinen Beitrag versuchen wir ja zu leisten, hier auch mit diesem Podcast. Wir beleuchten auch immer wieder auch neue Unternehmen, weil man stellt ja schon fest, dass etablierte Unternehmen auch sicherlich verständlich aus deren Perspektiven heraus, ist natürlich der Umbau immer sehr viel schwerer, als irgendwas Neues auf dem Reißbrett zu erfinden und loszulaufen, ist auch nicht ganz einfach, aber zumindest so von der psychologischen Einstellung dann auch. Und deswegen haben wir hier auch sehr viele Startups auch hier im Podcast mit dabei. Mobilitätssektor, da waren wir gerade stehen geblieben. Es sind sozusagen diese zwei Seiten einer Medaille. Man hat das veränderte Verkehrsverhalten, was du ja auch angesprochen hattest. Da geht es ja auch sehr viel um Sharing Economy, um die neuen Modelle von Uber, von Mobilitätsmodellen, Lime, Tier und wie sie alle heißen, die Elektroscooter, die inzwischen auf den Straßen stehen, die Verzahnung natürlich auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, wir sehen verändertes Nutzungsverhalten. Siehst du denn jetzt auch aus diesem Paket heraus auch Chancen für den ländlichen Raum? Wir reden ja sehr stark ja auch immer nur über die Städte.
Ja, aber das ist ein Missverständnis, weil in der Tat ist es so, man hat immer die Städte gleich im Blick, wenn man über E-Scooter nachdenkt oder eine App, die von A nach B geht, das ist ja auch nicht falsch, weil da die Dinge auch passieren und ÖPNV sehr stark im Vordergrund sind und man mehr Chancen und Möglichkeiten hat und in der Tat in der Vergangenheit durch eine verfehlte Politik, gerade im ländlichen Raum, den Schienenverkehr sträflich vernachlässigt hat, Bahnhöfe zurückgebaut hat, Schienen zurückfährt, Nachtzüge abgeschafft hat. Alles grundsätzlich grundfalsche Entscheidungen, die man revidieren muss und wo den ländlichen Raum tatsächlich hier auch eine Stärkung stattfinden kann. Aber diese ganzen Lösungen, die du auch gerade erwähnt hast, sei es Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Verzahnung, die Elektromobilität ist hochinteressant und gerade für den ländlichen Raum. Weil wenn wir über die letzte Meile reden, sprich man fährt zu einem Bahnhof, steigt dort aus und muss dann ja noch nach Hause kommen, wenn man im ländlichen Raum wohnt, bietet es sich ja geradezu an, auch nicht nur autonom fahrende Kleinbusse, sondern gerade auch Elektrofahrzeuge im Einsatz zu haben, die dann on demand ihre Schleifen fahren und die Menschen dorthin bringen, wo sie hinkommen müssen oder Lastenfahrräder oder was man da auch braucht und diese neuen Technologien gerade im ländlichen Raum hoch interessant sind und dort auch schon zu größten Teil im Einsatz sind, zumindest was Elektrofahrzeuge angeht, weil der Trugschluss ist ja immer, dass man denkt, nur in der Stadt finden plötzlich Elektrofahrzeuge im Einsatz. Das Gegenteil ist ja richtig, die fahren ja gerade im ländlichen Raum, weil man dort auch die Struktur hat, weil sie die Reichweite haben und weil man dort auch problemlos laden kann, weil der Raum ja auch dafür da ist und die Eigentumsverhältnisse so sind. Also das ist eine Riesenchance auch gerade für den ländlichen Raum, diese neuen Lösungen, wo man sehr viel mehr gestalten kann und man gar nicht das gegeneinander ausspielen muss, weil es gehört direkt zusammen, dass die Städte genauso wichtig sind, die Ballungsräume, aber auch der ländliche Raum sollte uns überhaupt nicht davon abhalten, diese Lösungen flächendeckend einzusetzen, weil sie sind sozial gerecht, sie schaffen eine Gerechtigkeit auch für nicht nur einkommensschwache Haushalte, für mobilitätseingeschränkte Menschen, über die müssen wir auch reden, die müssen auch mobil bleiben und sollen das auch können. Und es geht um attraktive, finanzierbare, bezahlbare Mobilitätskonzepte. Und diese neuen Lösungen bieten all das. Und über diese Chance sollte man auch sehr viel stärker sprechen.
Rund 70% der Ladevorgänge bei Elektroautos, wenn ich da jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe, finden ja entweder zu Hause oder an der Arbeitsstelle statt. Das heißt, eigentlich nur der geringere Teil findet in der Öffentlichkeit statt. Dennoch habe ich jetzt diesem Klimapaket der Bundesregierung entnommen, dass insbesondere der Ausbau der Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum gefördert werden soll und gar nicht so sehr jetzt im privaten Bereich. Das passt doch nicht zusammen.
Das ist völlig richtig, wenn das so wäre. Also es geht darum bei der Bundesregierung, dass man einerseits diesen öffentlichen Ladeinfrastruktur ausbauen sollte. Das halte ich auch für nach wie vor für sehr wichtig. Andererseits muss man endlich die Rahmenbedingungen so anpassen, dass auch im privaten Bereich die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden kann. Und da, meines Wissens, plant man auch eine Änderung der Eigentumsverordnung, wo das geregelt wird, dass dies durch erleichterte Genehmigungsverfahren überhaupt möglich wird. Bisher war es ja nahezu ausgeschlossen, wenn man irgendwie in der Parkgarage oder bei sich zu Hause eine eigene Ladesäule aufstellen wollte, aufgrund von Genehmigungsverfahren. Das will man jetzt offensichtlich erleichtern. Und das wäre auch beides notwendig. Also, dass man einerseits die Möglichkeiten da schafft und andererseits aber auch viel mehr Ladepunkte schafft, damit man überall auch laden kann. Und hier nochmal interessant auch die künstliche Intelligenz. Damit kann man ja die Fahrzeuge steuern und auch so koordinieren, dass sie das dezentrale Netz entlastet, indem man eben nicht nur morgens und abends irgendwie lädt, sondern das Auto dahin steuert und sagt, jetzt laden, jetzt haben wir viel Strom aus Solarenergie, lad dich mal voll und dass das auch möglich wird. Das klingt jetzt noch weit weg, aber das wird in der Zukunft durchaus möglich sein können.
Naja, vor allem, wenn es kombiniert mit dem autonomen Fahren noch ist, genau, dann wird das Auto quasi dann automatisch dann auch nach einem optimierten Route dann die entsprechende Ladesäule auch anfahren und dann auch die Ladevorgänge nutzen, die dann auch verhältnismäßig zu anderen dann auch wiederum dann netzoptimal dann auch sind.
Ganz das heißt, genau. Und das bietet enorme Chancen, muss man sagen. Ja, gerade wenn es optimiert wird, auch für das dezentrale Netz oder auch als Speicherung. Die Batterien können ja auch genutzt werden, um zumindest das Netz abzupuffern in einer gewissen Zeit. Und das finde ich schon auch hochinteressant. Ja.
Also die Energie, aber auch Mobilitätsbranche und auch der Gebäudesektor, da kommen wir gleich jetzt noch dazu, haben ja noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben, was die Digitalisierung anbelangt.
Absolut.
Also wenn man sich da mal anschaut, also nach wie viel Nanosekunden sozusagen an der Börse schon möglich ist, die Aktien zu kaufen, zu verkaufen, die computergesteuert passieren, ist es schon noch fast noch manuell im Energiebereich, wo dann auf Viertelstundenbasis dann gehandelt wird.
Ja, ganz genau. Also da ist riesen Luft nach oben und die Digitalisierung kann ja enorm enorme Chancen bieten. Ja.
Wie eng Mobilität und auch der Gebäudesektor und Bauen zusammenhängen, hast du ja gerade auch schon angesprochen, weil heute zum Beispiel im Wohnungsbaugesetz es nach wie vor möglich ist, mit einer Stimme Mehrheit in der Wohneigentumsgesellschaft kann niemand verhindern, dass eine Ladeinfrastruktur in der Parkgarage gebaut wird. Und das soll ja auch glücklicherweise geändert werden, dass es eine einfache Mehrheit gibt. Also wenn es so eine Mehrheit von Menschen gibt, die zusammenwohnen, die sagen, wir wollen das, dass man sich dagegen nicht sperren kann. Was gibt es denn sonst noch für Chancen im Gebäudesektor nach diesem Klimaschutzpaket?
Ja, wichtig ist vor allen Dingen im Gebäudesektor, dass viel mehr getan wird, um Energie einzusparen. Weil da sind wirklich die großen Energieeffizienzpotenziale. Durch die energetische Gebäudesanierung kann man wahnsinnig viel Energiebedarf runterfahren. Und dann, wenn man saniert, es auch besten gleich quartiersbezogen macht, gerade in den Ballungsräumen, wo man dann auch gemeinschaftliche Konzepte nutzen kann, um erneuerbare Energien stärker auch im Wärmesegment einzusetzen oder auch Wärmespeicher, jetzt gerade zum Beispiel, wenn wir in Berlin reden oder Wien oder Hamburg, die ja auch immer mehr fluktuierenden erneuerbaren Energienstrom aufnehmen wollen in ihrem Wärmenetz. Es geht aber auch in Nahwärmebereichen, also Berlin wäre jetzt Fernwärme, aber es geht auch in Nahwärmebereichen, wo eben auch die Gebäudeenergie Teil der Lösung im Zuge der Energiewende ist. Also dieser Dreiklang Energie sparen plus erneuerbare Energien plus eben auch die Energiewende-Kombination ist genau das, was die Gebäudeenergie oder die Quartierslösungen dann auch als Speichermedium mit anbieten können. Und da gibt es enorme Chancen, viele Unsicherheiten noch derzeit auch gerade für Unternehmen und Investoren, aber riesige Chancen und da muss man auch mal klare Pflöcke einschlagen.
Ein klarer Pflock ist ja eingeschlagen worden mit dem Verbot von Erdölheizungen 2025, wenn ich das richtig
26.
Genau. Das lässt natürlich immer noch Tür und Toren offen für Gasheizungen. Die hätten konsequenterweise eigentlich gleich mit verboten werden müssen, vielleicht sogar auch ein bisschen früher. Was gibt es denn für technologische Optionen im Wärmebereich?
Genau, also das ist jetzt die große Gefahr. Bin ich dankbar, dass du es ansprichst, weil wenn man jetzt genau das wieder macht, wie damals beim Atomausstieg hatte man die Kohle nicht im Blick, jetzt bei der Kohle hat man das Gas nicht im Blick und rennt jetzt in die nächste Stranded Investment, also in die nächste fehlgeleitete Investition, indem man jetzt denkt, der Erdgas ist jetzt die angebliche Brückentechnologie, die es aber nicht ist, weil zur Erreichung der Klimaziele müssen wir auch aus Erdgas aussteigen. Und da wäre es grob fahrlässig, wenn wir jetzt nur die Wärme-Ölheizung austauschen in Richtung Gasheizung, weil da muss man die Leute auch bewahren vor Fehlinvestitionen. Besser wäre es, man baut gleich um. Und das sind die neuen Konzepte. Also einerseits alles tun, Energie sparen, damit möglichst wenig Energiebedarf überhaupt da ist. Und dann gibt es am besten dann erneuerbare Energien. Das kann Solarthermie sein, das können Wärmepumpenlösungen sein mit Strom oder Erdwärme, Geothermie-Lösungen, die dann im Einsatz sind und das in der Kombination eben auch gerade als am besten, wenn ein Gebäude auch in ein Quartier eingebunden wird, wo man dann auch mehrere Komponenten miteinander verbinden kann oder auch sogar Industrieabwärme, wie jetzt zum Beispiel in Großstädten, in Ballungsräumen. Aber da ist eine breite Palette an Möglichkeiten da. Ich kriege viele Anfragen auch von Menschen, die sich dafür interessieren. Was kann ich denn da machen? Und offensichtlich gibt es da auch eine Informationslücke. Noch immer, leider, muss man sagen, weil jemand, der jetzt eine Ölheizung hat, gestern hatte ich jemanden, der mich gefragt hat, ich habe eine Ölheizung, jetzt will ich mir Gas kaufen. Es war genau das Thema, wo ich dann sage, na gut, aber Gas wird jetzt auch teurer im Zuge des Klimaschutzes und das wollen wir nicht, um zur Erreichung der Klimaziele. Dann fragt er eben, was kann ich da machen? Und dann sind eine breite Palette an Lösungen da, die aber offensichtlich auch nicht so richtig kommuniziert werden oder wo viele Vorbehalte da sind, das entsprechend umzusetzen. Und hier in Richtung Geschäftsmodelle, glaube ich, gibt es da jetzt tatsächlich mittlerweile einen sehr großen Bedarf für sogenannte Rundum-Sorglos-Pakete für Menschen, nicht nur Hauseigentümer, Quartiersbesitzer, aber auch Kleinunternehmer, die auch teilweise, wie zum Beispiel im Bäckerhandwerk, auch Wärmebedarf haben, Strombedarf haben, diese Rundum-Sorglos-Pakete anzubieten. Da gibt es ja einige, die das auch sehr erfolgreich machen. Aber da tut sich jetzt mittlerweile ein größerer Markt auf. Und da würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung eben dann nicht nur mit so einem Verbot kommt, sondern ganz klar sagt, die Rahmenbedingungen gehen eben in diese neuen Geschäftsmodelle, damit sich das für die Unternehmen auch lohnt. Weil in der Vergangenheit war das nicht so und jetzt gibt es die Unsicherheit, wie lange wie lange dauert es denn, bis jetzt eben diese neuen Geschäftsmodelle kommen? Und da tut sich jetzt ein enormer Markt auf.
Ja. Technologien sind ja häufig auch schon vorhanden. Die können natürlich immer noch besser, effizienter werden und besser miteinander kommunizieren. Häufig ist es ja wirklich auch gefragt, wie die Marktakteure auch informiert sind. Weil ich als Verbraucher würde, wenn ich eine Sanierung vorhabe, den Gaswasserinstallateur anrufen. Der wird natürlich nach wie vor auf seine alte Technik setzen, weil er vielleicht sogar auch einen tollen Abnahmevertrag mit seiner Firma hat, die er sonst immer so einbaut, und wird dem Kunden dann alles andere ausreden. Und der Architekt ist da auch normalerweise nicht so versiert. Und also das heißt, da hat man wirklich, da fehlt so sozusagen gerade im Gebäudebereich so diese Klammer manchmal, ja, und dieses Rundumpaket, was du gerade angesprochen hast.
Genau, also es bessert sich schon, also es gibt mehr Informationskampagnen, die Industrie- und Handelskammern könnten hier nochmal auch wichtig werden, jetzt im Zuge der Handwerkskammern, im Zuge der Ausbildung der Handwerker und eben derjenigen, die das dann mit zu verantworten haben, wenn da jetzt eine Haussanierung ansteht. Bei den Architekten passiert auch schon einiges und da gibt es ja auch durch die DENA große Programme, wo das mit unterstützt wird.
Deutsche Energieagentur, Andreas Kuhlmann, genau. Vor ein paar Sendungen schon hier gehabt.
Richtig, ja. Und der hat das sicherlich alles da im Detail erläutert. Aber es ist für Menschen häufig auch abschreckend, wenn sie sagen, ich muss jetzt erstmal einen riesen Verwaltungswust hier abarbeiten und weiß da gar nicht, wo ich da anfangen soll. Und da bräuchte man eben rund um Sorglospaket. Und da müssten jetzt in der Schnittstelle Unternehmen kommen, die sagen, ich nehme dich hier an die Hand, ich erkläre dir das, was es an Möglichkeiten gibt und biete dir bestimmte maßgeschneiderte Lösungen an. Bisher war der Markt dafür wirklich nicht da. Also es gab mal Ansätze, ich weiß auch vom Vattenfall beispielsweise, die das schon angeschoben haben, wieder eingestampft haben, weil einfach der Markt nicht da ist. Aber das ändert sich ja wieder. Und jetzt ist sozusagen das Fenster der Möglichkeiten offener durch das Klimapaket. Noch nicht sperrangelweit auf, weil die Rahmenbedingungen wieder nur so ein bisschen halbherzig sind. Aber zumindest ist es da. Und da kann man jetzt auch was draus entwickeln. Und wenn man die Menschen da auch informiert und auch die Handwerker und auch die, die an der Schnittstelle arbeiten, dann kann man das auch durchaus schaffen.
Es muss saniert werden. Wir wissen, dass die Sanierungsraten komplett unterhalb der Erwartungen sind. Ich glaube, wir sind bei 0,7%. Müssen ja, wir eigentlich rund 2% haben oder
knapp
so etwas?
1% und wir müssten 2% haben.
Wir müssten 2% haben. Und dann gibt es in Berlin jetzt hier die Diskussion und wahrscheinlich auch bald ein Gesetz zu einem Mietendeckel, was dann wiederum eigentlich dann auch wieder viele Investitionen wieder verhindert, Klimaschutzmaßnahmen zumindest hinein, weil der Investor es ja nicht refinanziert bekommt durch seine Miete.
Wir schlagen zwei Sachen an der Stelle vor. Das eine ist, dass wir finanzielle Förderung haben für Investoren oder Eigentümer, wer auch immer es beantragt, gezielt eine billige finanzielle Unterstützung bekommt, die man gegenrechnen kann, gegen diese die Modernisierungsumlage sich dadurch vermindert. Und das zweite ist eine steuerliche Abzugsfähigkeit, dass man damit eben halt auch die Kosten für die Investoren senkt. Und statt dieser pauschalen Modernisierungsumlage, die ja häufig dann auch missbraucht wird durch Luxussanierung oder durch Mitnahmeeffekte, sollte man es gegenrechnen gegen die realen Heizkosten, die Einsparung, die entstehen durch die energetische Gebäudesanierung. Das haben wir uns mal angeguckt. Da würde man tatsächlich auch die Umlage deutlich senken und man könnte sich davor da jetzt auch wappnen, dass eben oder das verhindern, dass solche überbordenden Steigerungen auftreten. Beim Mietendeckel muss man jetzt im Einzelnen schauen, dass es in der Tat diese Ungleichverteilung nicht gibt, aber es darf nicht zulasten der energetischen Gebäudesanierung passieren. Und es darf auch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Also da muss man an diesen zwei Stellschrauben auch wirklich ran.
Weil da können natürlich auch wieder tolle Geschäftskonzepte, wie zum Beispiel die Firma EcoWorks, da hatte ich den Gründer neulich hier auch mit drin gehabt, die versuchen sozusagen mehr Familienhäuser im standardisierten Verfahren zu modernisieren und zu sanieren, in der Regel auch mit einer Wärmepumpe beispielsweise kombiniert. Und das sind ja auch alles solche neuen Geschäftsmodelle, genau, die da enabled bleiben sollten.
Ja, absolut. Ja, nee, das ist genau das Richtige, auch mit Wärmepumpen oder auch mit Lösungen, die man dort anbietet. Und da kann man nur hoffen, dass die Rahmenbedingungen dann auch so bleiben, dass der sich da auch dauerhaft etablieren kann.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wie der Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.